Zur Einstimmung würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Und Jonathan hat ja ein Mikrofon, der kann damit durch die Gegend, der weiß noch nichts von seinem Glück, aber jetzt weiß er es. Ich würde gerne von euch wissen, also mal, dass ihr mal einmal ratet, kulturübergreifend, aus welchem Land kommen die meisten Missionare? Ja, also es kulturübergreifend ist nicht, wenn ich von Winterhude nach Billstedt gehe, obwohl manche das denken, ja, sondern kulturübergreifend wäre zum Beispiel, wenn ich von hier nach Bayern, ja okay, ihr wisst, was ich meine, ja, also kulturübergreifende Missionare, in welchem Land der Erde gibt es die meisten kulturübergreifenden Missionare, also die aus diesem Land rausgehen, kulturübergreifend? Mal raten.
Wie in der Schule melden, ne?
Also vielleicht aus einem afrikanischen Land, genau würde ich mich nicht festlegen wollen, aber irgendwie so
ja, die Ecke. Also wenn afrikanisch, müsste es Nigeria sein, aber ist nicht Nigeria. Das ist aber, also aus Nigeria kommt tatsächlich eine Menge Missionare. Das war, es kommen aus Nigeria mehr Missionare als aus ganz Europa zusammen.
China?
China klingt auch gut, aber China ist doch noch ein verhältnismäßig geschlossenes Land. Man kommt da nicht so leicht raus.
USA, sage ich.
Ja, USA, das also wirklich, das vor 100 Jahren hätte das gestimmt. Das ist ungefähr unser Weltbild.
Brasilien?
Ah, Brasilien ist schon mal richtig, richtig gut. Es ist das zweithäufigste Aussendeland. Kulturübergreifend heißt nicht unbedingt länderübergreifend.
Ich denke Südkorea.
Südkorea klingt auch gut, aber das ist ein ganz kleines Land. Die senden zwar richtig viel prozentual, aber weil es so wenige sind, ist dann doch wenig. Nein, ich löse es mal auf. Indien. Indien hat die meisten kulturübergreifenden Missionare, die wir kennen. Okay, dann machen wir mal weiter mit was bisschen leichterem. Ne? Wo befindet sich die größte Gemeinde von der Besucherzahl in Europa? Die größte Gemeinde von der Besucherzahl in Europa. Und es ist nicht der Vatikan. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Da versammeln sich manchmal schon eine ganze Menge Leute. So ist das nicht. Also gehört schon mit zu den Größten.
In England, jawohl, ich liebe dich.
Ja, also England ist schon mal nicht schlecht, ne? Also England, also es gibt zwei Statistiken und wir wissen nicht, welcher wir glauben sollen. Zumindest in einer dieser beiden Statistiken war eine Londoner Gemeinde die zweitgrößte Gemeinde. Aber ob das stimmt, weiß
Halleluja.
Ich nicht so genau.
Nee, das war's. Ach so, Frank, du wolltest England sagen. Ach so, London. Ah.
Ja, nee. Man denkt immer, dass das Heil aus England Thomas kommt, nur Tipp. Weil von da die Musik kommt, ne?
Amsterdam.
Amsterdam ist auch nicht schlecht. Also in Holland gibt es ein paar wirklich große Gemeinden. Es gibt mehr große Gemeinden in Holland als in Deutschland.
Bratislava.
Bratislava.
Weil das ist so ja viele rumreisen im Moment, so
das
viele
ist Slowaken. Eine interessante Antwort ist das. Also nein. Nein, also Schweiz. Was kann schon Gutes aus der Schweiz kommen? Nein.
Schokolade.
Ja, okay. Okay, Menschen sind immer gut, das sehe ich auch.
Ich sag mal, Spanien.
Spanien könnte insofern eine gute Antwort sein, weil es unglaublich viele Missionare aus dem spanisch sprechenden Bereich gibt, die nach Spanien gehen und Spanien teilweise interessante Sachen gerade anfangen. Aber die sind alle noch nicht so groß. Was sie übrigens ganz toll machen, ist eine fantastische Drogenarbeit. Also die spanische christliche Drogenarbeit ist wahrscheinlich die interessanteste, die wir in Europa gerade haben.
Ungarn.
Ach, sehr schön, wunderbar. Also eine der beiden Statistiken sagt, dass in Budapest die größte Gemeinde ist. Und das könnte ja stimmen, dass die da ist. So, und die andere, da kommt ihr sowieso nicht drauf, die liegt in Kiew. In Kiew, ja. In Kiew mit einem, übrigens geleitet von einem schwarzen Pastor. Und wenn du auf die Seite gehst und wenn ihr das kennt, wie Homepages von afrikanischen Gemeinden in Deutschland aussehen, genau so sieht diese Homepage aus, ja? Das ist das wahrscheinlich die afrikanischste Gemeinde, die es überhaupt in ganz Osteuropa gibt und das ist die größte Gemeinde von der Besucherzahl. Also zumindest nach einer der beiden Statistiken, wir wissen das nicht so genau. So, jetzt kommt mal eine Zahl, die ist nicht ganz so schön. Wie viele Christen gelten im Moment weltweit als verfolgt? Ungefähr. Das wäre schön. 10 Millionen wäre super. Bei 10 Millionen würden wir dankbar auf die Knie fallen und würden sagen, 10 Millionen, danke Herr.
100 Millionen.
100 Millionen, das ist die richtige Antwort. Ungefähr 100 Millionen Christen gelten als verfolgt. Und unter verfolgt ist noch nicht gemeint, dass sie sich nicht versammeln dürfen, sondern Verfolgung meint direkte Verfolgung. Meint also, dass wenn man rauskriegt, die sind Christen, dass sie inhaftiert werden, dass ihnen Ehen verboten werden, dass sie Berufsverbote kriegen, also richtig direkte Geschichten. Also dass alleine nur, man darf sein Christ sein, nicht in der Öffentlichkeit leben, das wäre noch zu wenig. So, jetzt erstmal wieder eine schöne Zahl. Wie viele Menschen kommen jeden Tag in China zum Glauben? Wie viele Menschen kommen jeden Tag in China zum Glauben? Werden Christen. Und Christ werden in China in der Regel nicht durch Geburt. Ja, also das ist in China noch eher die ungewöhnliche Variante.
Ich würde sagen 6.000.
6.000 klingt schon richtig viel, ist aber noch zu wenig. Ja, es werden mehr Leute jeden Tag Christen in China. Hier vorne hat irgendwer was gemurmelt. 10.000. Wer bietet mehr? 10.000 ist schon mal auch nicht schlecht, aber es gibt noch mehr. Also wenn wir beides zusammennehmen, dann sind wir richtig. 16.500 ist die letzte Zahl, die publiziert ist. 16.500 Leute, die jeden Tag Christen werden in China. Okay, vielen Dank, Jonathan. Das ist erstmal, was wir jetzt hier... Also ich wollte es ein bisschen aufwärmen für das, was jetzt gleich kommt. Und jetzt habe ich noch ein zweites Aufwärmen. Wir haben ein Bild, das würde ich euch gerne zeigen. Und zwar ist das eine Darstellung, die einige von euch vielleicht kennen. Das sind die Umrisse von Afrika. Ich hoffe, dass das halbwegs erkannt ist. Diese schwarze, also die schwarze Linie ist Afrika. Und wenn man in Afrika die USA reinpackt und China und Japan und Indien und ganz Europa, dann ist Afrika so ausgefüllt, wie man es hier sieht. Ja, und Asien insgesamt ist ja noch mal größer als Afrika. Das wissen wir meistens, dass Asien noch mal ein bisschen größer ist. Also Europa, sind diese kleinen Kleckse. Also das ist dieses Blau hier, Großbritannien. Großbritannien ist ungefähr so groß wie Madagaskar, wie ihr seht. Na, und oben das Blaue und dann das Grüne ist Italien. Deutschland ist da oben orange. Also Deutschland ist natürlich kleiner als Libyen und auch unbedeutender. Frankreich, Spanien, Belgien, Niederlande, ne? Also alle diese kleinen Kleckse und dieser eine blaue Klecks da oben, das ist Europa. Das hier ist, das Rote ist China, wobei man China einmal auseinandergerupft hat, damit man zwei Teile nebeneinander legen kann, dann passt das besser hin. Das Gelbe hier unten ist Japan, da oben ist Indien, orange, und die USA ist das Braune. Das ist die Größe der USA übertragen auf Afrika. Okay, wir können das mal wegnehmen. Danke. Es gibt so eine Idee, so eine skurrile Idee, die sagt, das Christentum hat seinen Zenit überschritten. Und man kann auf diese sehr skurrile Idee eigentlich nur kommen, wenn man auf den europäischen Bauchnabel starrt. Dann kommt man auf diese Idee. Und das ist ja tatsächlich so. Wer in Westeuropa groß geworden ist, wer in Westeuropa als Christ lebt, der hat eigentlich immer mal wieder diesen Reflex, sich dafür entschuldigen zu müssen, dass man einer Idee anhängt, die vor 500 Jahren ihren Höhepunkt hatte. Oder vor 400 oder vor 1000 oder je nachdem, wie weit eure Geschichtskenntnisse so reichen. Wenn man in die weltweite Szene guckt, dann ist das total anders. Und wenn wir in die weltweite Szene gucken, dann muss man einfach sagen, Europa ist ja so unbedeutend. Europa ist so unbedeutend. Der Aufstieg Europas ist ein verhältnismäßig junges Phänomen. Also man kann davon ausgehen, dass wahrscheinlich doch so um bei den Ersten Weltkrieg die USA Europa abgelöst haben als die Weltmacht. Und der Aufstieg zu der Weltmacht ist ungefähr gewesen so um das Jahr 1600. Also ungefähr 300 Jahre lang war Europa die prägende Macht in der Welt. 300 Jahre, das ist ein Witz. Also die Chinesen gehen für sich selber davon aus, dass sie ungefähr 2000 Jahre die prägende Macht in der Welt waren. Für die Chinesen ist das, was jetzt gerade passiert, nur die Wiederherstellung all der Verhältnisse, die sie schon immer für richtig gehalten haben, nämlich dass sie der Nabel der Welt sind. Und wenn man sich anguckt, wo die Menschen leben und wo wie viele Menschen leben, dann sind sie wahrscheinlich auch mehr der Nabel als wir. Wir sind eher sowas wie der kleine Zeh. Also wenn man das abschneidet, merkt man da nicht so wahnsinnig viel von. 16.500 Menschen kommen jeden Tag in China zum Glauben. Das Christentum ist eine extrem lebendige, junge Bewegung. Es gibt einen Missionswissenschaftler, der hat gesagt, im Jahr 1900 war das Christentum weiß, europäisch und männlich. Und im Jahr 2000 war es auf jeden Fall gelb, schwarz, irgendwas. Also der hat dann verschiedene Farben da aufgezählt. Und es war jünger als 25. Der Durchschnittschrist weltweit ist jünger als 25 Jahre. Das sind alles Sachen, wo man sagt, ach, nette Fakten und alles irgendwie nett und irgendwie sowas. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit uns zu tun? Erstmal will ich euch so ein bisschen irritieren. Also das war so das Erste, was ich wollte. Das Zweite ist, mir ist das wichtig, dass wenn wir die Bibel lesen, dass wir überhaupt in die Lage versetzt werden, das, was wir da lesen, auch aufnehmen zu können. Die Gefahr besteht nämlich, dass wir aus einer Kultur herkommt, aus unserer Kultur herkommt, in die Bibel reinschauen und nur das aus der Bibel lesen, was mit unserer Kultur irgendwie in Übereinstimmung zu sein scheint. Und es gibt Aussagen in der Bibel über das Wachstum des Reiches Gottes, die sind so radikal, dass wir sie in unserer Kultur schlecht hören können. Das, wenn ich das richtig übrigens höre, dann mit der Musik da draußen, ja. Also mich irritiert das wirklich, ne, weil ich habe, ja egal, die machen das für Weihnachten, ja. Die machen jetzt irgendwelche skurrilen Videos. Okay, also 24. wird's dann nett. Nur, dass ihr nicht denkt, das kommt jetzt hier über die Box, wird hier von der Technik gerade noch so ein bisschen Musik eingespielt oder so. Okay, ich gehe mit euch ein paar Bibelstellen rein. Matthäus 5. Und das sind, also ich, von harmlos zu langsam immer mehr, ne? In Matthäus 5, wenn man noch nie in der Bibel gelesen hat, dann ist das ein guter Einstieg. Matthäus 5, 6, 7, drei Kapitel im Neuen Testament, die sogenannte Bergpredigt. Also wenn man nichts und gar nichts und überhaupt nichts in der Bibel gelesen hat, dann sollte man mal vielleicht mit diesen drei Kapiteln anfangen. Matthäus 5, da ist es in Vers 13 bis 15 von Jesus. Und das sagt er den Christen, ihr seid das Salz der Erde. Wenn das Salz seinen Geschmack verliert, womit kann man es wieder salzig machen? Es taugt zu nichts mehr, es wird weggeworfen und von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und stülpt ein Gefäß darüber, sondern man stellt es auf den Leuchter, dann leuchtet es allen im Haus. Jesus guckt sich seine Leute an und das war damals eine kleine Truppe irgendwo am Rande, also es war am Rande von Galiläa und Galiläa war am Rande von Judäa und das war am Rande des Römischen Reiches. Ja, also wir befinden uns gerade in Wangerook. Ja, so und jetzt guckt sich also Jesus um, guckt sich seine Leute an und sagt, ihr seid das Salz der Erde und das Licht der Welt. Und die Leute waren ein bisschen hin und her gerissen, glaube ich. Am Ende dieser Predigt, am Ende dieser drei Kapitel sagen sie, oh, es ist der Hammer. Der Typ hat Vollmacht in dem, was er sagt. Wenn er den Mund aufmacht, dann merkt man, da ist eine Wucht dahinter. Der darf offensichtlich das sagen, was er sagt. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, wenn man solche Sachen hört und wenn man sie in dem Zusammenhang hört, in dem sie sich bewegen, dann fragt man sich so ein bisschen, ja, ja, Licht und Salz der Welt, klar. Also, wenn man sich das ein bisschen aus der Distanz anguckt, dann fragt man sich, wer hier zu viel geraucht hat. Aber so steigt Jesus ein und redet über uns. So redet er über uns. Ihr seid das Licht der Erde, ihr seid das Salz der Welt. Matthäus 22. Matthäus 22, also Jesus erzählt viele Geschichten in Form von, ja, Jesus lehrt viel in Form von Geschichten. Das, was in unseren Bibeln häufig mit dem Begriff Gleichnis übersetzt wird. Und man hat mir im Theologiestudium auch ganz genau beigebracht, wie man das anzufassen hat, damit man das auch ja nicht falsch liest. Das ist so, als wenn man eine Anleitung bräuchte, zu verstehen, was die Lehre von Märchen ist. Ja, also das habe ich auch noch nie verstanden, warum man dafür eine Anleitung braucht. Die Bibel kann man einfach so lesen, wie sie da steht. Matthäus Evangelium Kapitel 22, da sagt Jesus, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der die Hochzeit seines Sohnes vorbereitete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihn auf, sagt den Eingeladenen, mein Mahl ist fertig, die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden, wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Also, einige bearbeiteten weiter ihre Excel-Tabellen, andere sind shoppen gegangen und wieder andere haben Kirchenwände beschmiert. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren es nicht wert, eingeladen zu werden. Geht also hinaus auf die Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Wir können das hier mal erstmal stoppen, also es können den Text hier auch abbrechen. Und der Festsaal füllte sich mit Gästen. So, das ist eine Idee, über das Himmelreich zu reden. Oder man könnte auch sagen, über das Königreich Gottes. Diese Formulierung kennen einige von uns aus gruseligen Gesprächen mit Zeugen Jehovas. Na, so der Königsreichssaal heißen deswegen die Seele der Zeugen Jehovas. Das Wort, was hier steht, meint den Bereich, in dem Gott regiert. Und wir neigen dazu, diesen Bereich, in dem Gott regiert, irgendwie in eine jenseitige Sphäre zu versetzen. Und eine beliebte Art, das so zu versetzen, ist das Ding Himmelreich zu nennen. Weil mit Himmelreich ist das dann irgendwie in unserer Gedankenwelt ein bisschen weiter weg. Aber das ist nicht die Idee, die Jesus hat. Wenn Jesus über das Himmelreich redet, dann redet er über das Königreich Gottes. Und dann redet er über etwas, was im Himmel wie auf Erden seine Gültigkeit hat. Deswegen wird das so gebetet im Vaterunser. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist die Grundidee Jesu. In seinem ganzen Kommen stellt sich Jesus unter die Leute und sagt, Gott ist König. Gott ist König. Gott hat angefangen. Und jetzt lass uns mal zusehen, wie dieses Königreich Gottes wächst und wächst und wächst. Und dann benutzt er solche Bilder und benutzt das Bild einer offensichtlich üppigen Hochzeit. Gestern war ich bei einem Geburtstag, wo ich dann abends nur noch irgendwie einen kleinen Joghurt essen musste. Ansonsten war ich satt, ne, irgendwie so viel Fleisch gegessen. Ne. Es gibt ja so Feiern, nett, dass die Menschen da sind, ne, aber allein schon wegen dem Essen auf dem Tisch wird man kommen. So ist das ja bei einer ordentlichen Hochzeit. Ja? Also hier ist von Mastkälbern die Rede. Und also ich entschuldige mich jetzt offiziell bei allen Vegetariern. Ne. Aber so an dieser Stelle ist das, ne, das sind ja Tiere, die viel netter konnten die ja nicht groß werden. Das ist auf jeden Fall Biofleisch, also das zumindest, ne? Also ist fettes Essen. Und Leute kommen nicht. Jesus redet dann davon, dass dieser König seine Soldaten schickt und die Leute alle platt macht und so. In dem Kontext, in dem Jesus redet, hat Jesus damit zu tun, dass er reinspricht in die jüdische Kultur, in das Judentum und ihnen sagt, Leute, der König regiert. Und die Bibel sagt dann in den folgenden Jahrzehnten, wie das Judentum dieser Botschaft teilweise glaubt, teilweise nicht glaubt. Und durch das Nichtglauben der Juden, so sagt es Paulus später, das Evangelium überhaupt zu uns gekommen ist. Wir haben die Reste bekommen. Dass das Evangelium nach Hamburg gekommen ist, ist eine Resteverwertung des Guten, was Gott in dieser Welt tun will. Und es geht dann eben weiter und sagt, geht raus auf die Straßen und holt sie alle alle ins Reich Gottes. Die Guten und die Bösen. Deswegen heißt das Evangelium gute Nachricht. Wenn ich jetzt hier sagen müsste, also wir bitten jetzt alle Bösen, die Tür zu, hier wieder rauszugehen, damit die Guten unter uns jetzt hier eine gute Zeit miteinander haben, ja, dann ist der Saal leer. Wir brauchen, dass Gott uns einlädt, so wie wir sind. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, ey, macht meine Hütte voll. Das ist offensichtlich Gottes Absicht. Gott will, dass sein Hochzeitsfest überquillt. Gottes Absicht. Und das geht weiter. Markus Evangelium Kapitel 4 ist ein Gleichnis, das viele von uns kennen, eher eins der bekannteren, der vierfache Acker. Hört, sagt Jesus, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Also gesät hat man damals nicht, wie das so die Hobbygärtner bei uns machen, also so kniend über dem Boden, sondern so, wie man eher einen Rasen einsät, ja, also so ein bisschen in die Menge und so. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat und sie brachte keine Frucht. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht. Die Saat ging auf und wuchs empor und trug 30-fach, ja 60-fach und 100-fach. Und Jesus sprach, wer Ohren hat zum Hören, der höre. Was ist die Botschaft dieses Gleichnisses? Offensichtlich gibt es Menschen, die werden berührt von der Gegenwart Gottes und reagieren nicht. Es gibt Menschen, die werden berührt von der Gegenwart Gottes, aber Menschen sind nicht in der Lage, das zu integrieren in ihr Leben. Es gibt Menschen, die werden berührt von der Gegenwart Gottes und auf Dauer gehen sie doch daran vorbei. Und es gibt Menschen, die werden berührt von der Gegenwart Gottes, vom Reden Gottes und es verändert ihr Leben so nachhaltig, so alles verändernd, dass es Frucht bringt. Dass es Frucht bringt. Ich weiß nicht, was dein Ziel für dein Leben ist, aber ich für mich kann sagen, ich möchte, dass mein Herz wächst. Ich möchte, dass mein Herz wächst, dass meine Fähigkeit zu lieben wächst. Dass Menschen von mir Gutes bekommen. Und dass ich Jahr für Jahr für Jahr in dem wachse, dass ich liebesfähiger werde. Und hier kommt Jesus und sagt, 30, 60, 100-fache Frucht. Das klingt für mich wie eine gute Botschaft. Und ich will nicht in erster Linie über die ersten drei Gruppen nachdenken, die hier beschrieben sind, sondern ich will über die 25% nachdenken, die 30, 60 und 100-fache Frucht bringen. Ich will über dieses Viertel nachdenken und mich fragen, wie kann man helfen, dass hier diese Frucht hervorkommt? So redet Jesus vom Reich Gottes. So redet Jesus vom Reich Gottes. Als etwas, das wächst und Frucht bringt. Wächst und Frucht bringt. Gutes, das hervorkommt. Wir gucken uns um in unserer Gesellschaft und sagen, naja, das Christentum, das war alles irgendwie mal besser und die ganzen Kirchenaustritte und so, ne? Das ist Deutschland. Das ist Westeuropa. Das ist ein Bruchteil von dem, was in dieser Welt passiert. Und es ist nicht das, was Gott denkt, wenn er sich dieses Land anguckt. Als Jesus in Galiläa war und sagte, ihr seid Salz und Licht, da hätte man mit aller Berechtigung der Welt sagen können, Jesus, jetzt ist mal gut. Ja, jetzt ist mal gut. Wir sind hier gerne in deiner Nähe, wir haben hier auch eine gute Zeit miteinander. Und es kommen bestimmt auch noch ein paar dazu, aber jetzt fangen wir nicht an mit Salz und Licht der Erde. Und genauso ist das, wenn Jesus in unsere Kultur reintritt, in unsere Gottesdienste reintritt und sagt, ihr seid Salz und Licht. Da können wir sagen, ja, Salz und Licht, na, jetzt mal nicht so hoch und irgendwie sowas. Ne? Ja, aber das ist der Anspruch, mit dem Jesus in unser Leben reintritt. Das ist der Zuspruch, mit dem Gott in unser Leben reintritt. Er sagt, ihr verändert die Atmosphäre. Wenn ihr die Firma betretet, dann betritt der Herr der Herren und der König der Könige eure Firma. Wenn ihr nach Hause fahrt und durch die Wohnungstür reingeht, dann ist in eurer Nachbarschaft mal wieder Jesus gekommen. Ihr seid Salz und Licht der Erde. Der König der Könige und der Herr der Herren hat seine Repräsentanz in euch. Und das macht er nicht einfach nur, um eine Anlaufadresse zu haben oder hier im Fall Hamburg ein paar hundert Anlaufadressen zu haben für über 1 Million Menschen, sondern als Saat, als der Beginn, als das, was noch werden soll. Wenn ich die Bibel lese, dann lese ich von einem wachsenden Reich, von einer wachsenden Königsherrschaft Gottes. Und ich glaube, es ist nicht so wahnsinnig hilfreich, mit Gott zu diskutieren und ihm zu erklären, warum er nicht recht hat. Meistens verliert man. Markus 4, Vers 30. Womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis sollen wir es beschreiben? Jesus sagt, es gleicht einem Senfkorn. Dieses ist das kleinste von allen Samenkörnern, die man in die Erde sät. Das ist übrigens völlig falsch. Es gibt viel kleinere Samenkörner. Die Bibel ist kein Biologiebuch. Ist es aber gesät, dann geht es auf und wird größer als alle anderen Gewächse und treibt große Zweige, sodass in seinem Schatten die Vögel des Himmels nisten können. Wie ist das Reich Gottes? Wie ein kleines Korn. Wie ein kleines Korn. Wer mehr sehr groben Senf hatte, der weiß, wie klein diese Körner sind. Wie ein kleines Korn. Und es fällt in die Erde. Und das Schöne ist, hier ist nicht nur von dem großen Strauch die Rede, sondern es ist von dem die Rede, dass die Vögel des Himmels darin nisten können. Gott will etwas in uns wachsen lassen, das andere unser Umfeld segnet. Gott will, dass in uns etwas lebt, was für andere zum Segen ist. Und dass das wächst und wächst und wächst und wächst und wächst. Als das Christentum reinbrach in diese Welt, als der Herr der Herren und der König der Könige Mensch wurde in dieser Welt, da war Rom eine der großen Mächte. Und das war ein enormer Vorteil für das Evangelium. Denn so konnte ein Paulus zum Beispiel, der dann irgendwann Christ wurde, konnte durch die Gegend reisen. Und egal wo er hingereist ist, die Leute konnten seine Sprache. Er konnte Latein, er konnte Griechisch, er konnte auch noch ein paar andere Sprachen, aber die beiden konnte er. Und das ging überall. Er konnte sich auf den Marktplatz stellen und die Leute konnten ihm zuhören. 500 Jahre früher wäre das ziemlich schwierig gewesen. Der hätte eigentlich alle 50 Kilometer eine neue Sprache lernen müssen. Das Römische Reich hat dem Christentum enorm geholfen, sich auszubreiten. Es gibt viele Sachen, die im Römischen Reich vorbereitet waren, auf die das Christentum aufgesattelt hat, angedockt hat. Zum Beispiel war das Judentum über einen ganz, ganz langen Zeitraum hinweg nicht missionarisch. So wie wir das Judentum heute auch weitgehend wieder kennen, als nicht missionarische Religion. Es gibt eine Ausnahme, nämlich ungefähr 50 Jahre bevor Jesus gekommen ist, fingen die Juden an, missionarisch zu werden. Und die waren damit sehr, sehr erfolgreich. Man nimmt an, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem das Evangelium anfing aufzubrechen in der römischen Welt, etwa 10% der Stadtbevölkerung, 10% der Stadtbevölkerung im Römischen Reich Juden waren. Das ist richtig viel. Das ist richtig viel. Nicht so viel wie Türkischstämmige in dieser Stadt, aber es ist richtig viel, so dass man es merkt. 10%. Und das Christentum, das dann im Römischen Reich sich sehr schnell ausgebreitet hat, hat immer eine Anlaufstelle gefunden bei Menschen, die zum Judentum gefunden hatten. Und das waren nicht Leute, die Juden waren in der 5., 6., 7. Generation, sondern das waren häufig Leute, die entweder sich selber entschieden hatten für das Judentum oder ihre Eltern oder vielleicht ihre Großeltern. Es gab wenige Abstammungsjuden über einen langen Zeitraum hinweg. Und das Christentum kam in eine Gesellschaft rein, die zumindest schon Grundideen von Gott hatten, die wirklich deutlich anders aussahen als alles, was im Umfeld gedacht wurde. Das ist unsere Situation, die wir heute haben. Wenn wir anfangen, über Jesus zu reden, dann haben die Leute zumindest schon mal eine Idee von Gott, auch wenn sie nicht an ihn glauben und nichts von ihm wissen wollen, haben sie zumindest eine Idee von Gott, an die man andocken kann. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das Christentum kommt manchmal in Kulturen rein, die so anders ticken, dass man, also im wahrsten Sinne des Wortes, bei Null anfangen muss. Dann kommt das Christentum in ein religiöses Vakuum. Es gab Tempeldienste für die griechischen, römischen Götter, die häufig, ist ja einfach derselbe Gott, nur mit anderem Namen. Es gab Tempeldienst für die griechisch-römischen Götter und das hat man auch alles irgendwie gemacht, aber man hat nicht dran geglaubt. Es war halt so ein Kultusding. Ja? Also so wie Leute Weihnachten in Gottesdienst gehen. Also irgendwie, man macht das, aber nicht, weil man das wirklich für real hält. Inklusive dessen, dass es immer mehr Leute gibt, die es einfach machen, ohne zu wissen, was sie da eigentlich machen. Das gehört ja zu den sehr inspirierenden Sachen, Leute mal zu fragen, was denkst du eigentlich, was Weihnachten passiert ist, warum wir Weihnachten feiern? Hochinteressante Antworten, die man da sammeln kann. Aber es gibt so ein Vakuum und in dieses Vakuum kommt auf einmal Gott selbst in Jesus Christus und offenbart sich. Und fängt an, von sich zu erzählen. Ich habe vorhin gefragt, was ist die größte Gemeinde in Europa? Und also Budapest oder Kiew sind die beiden heißen Adressen dafür, für die mitgliederstärksten Gemeinden. Beide entspringen einem Zweig des Christentums, das noch keine 150 Jahre alt ist. Gehört nicht zu den etablierten Kirchen. Ich habe in Afrika mal geguckt, wie da die Gottesdienstzahlen sind. Und man muss in Afrika, wenn ich das richtig erinnere, auf den 14. Platz gehen, um die erste Kirche zu finden, deren religiöse Ausprägung älter als 150 Jahre alt ist. Das ist die Cave Church in Kairo. 10.000 Gottesdienstbesucher. Ja? Also, aber das ist die, ich meine, das ist, wenn ich das richtig erinnere, das ist die Nummer 14 auf dem afrikanischen Kontinent. Und die allermeisten befinden sich von den Großen in Nigeria und dann gibt es noch haufenweise auch in Kenia. Das sind so die beiden Länder, wo es sehr große Gottesdienste gibt. Aber alles Gottesdienste, die sich total anders anfühlen als das, was wir so traditionell kennen. Völlig anders anfühlen. Und es verändert auch das traditionelle Bild in Afrika. Wenn du in Afrika in einen katholischen Gottesdienst reingehst, ja, dann hat er mit dem, was wir hier kennen an katholischem Gottesdienst, herzlich wenig zu tun. Mit einer Ausnahme, es gibt diese paar Minuten rund ums Abendmahl. Das ist so festgetackert von oben, da kannst du nicht so viel dran rumschrauben. Aber mal abgesehen vom Abendmahl ist der Gottesdienst unserem Gottesdienst viel, viel ähnlicher. Nur, dass das keine Deutschen sind. Also, die überholen uns 7-mal an Lebendigkeit. Die Zukunft des Christentums ist definitiv keine europäische. Die Zukunft des Christentums ist Gottes Heiliger Geist in dieser Welt. Und wir werden Sachen erleben die nächsten Jahre, die uns staunen machen werden. Wie Gott Wege findet rein in unsere Kultur. Nicht, weil ich irgendeine merkwürdige prophetische Offenbarung habe über die Zukunft, sondern weil ich in der Bibel etwas lese über das Wachsen des Reiches Gottes. Hier steht nicht drin, dass alles immer schlimmer wird. In dieser Bibel steht drin, wie das Reich Gottes wächst und wächst und wächst und wächst. Lukas 13, Vers 20, 21. Außerdem sagt er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es ist wie der Sauerteig, den eine Frau unter einen großen Trog Mehl mischte, bis das Ganze durchsäuert war. Sauerteig ist eine bestimmte, also ich meine, dass es eine Fermentation ist, ein bestimmtes Bakteriengemisch, was sich da ansammelt, was du, wenn du das kleine bisschen reinnimmst in eine große Menge Mehl, dann ist das ganze Ding irgendwann durchsäuert. Und Jesus nimmt dieses Beispiel und sagt, Mensch, ich brauche nur ganz wenige Christen, um eine Gesellschaft Schritt für Schritt für Schritt zu verändern. Wir leben in so einer veränderten Gesellschaft. Die Werte, die in unserer Gesellschaft gelten, sind so weit weg von dem, was vor 500 Jahren in unserer Gesellschaft galt. So weit weg. Und es hat ganz viel mit dem Christentum zu tun. Dass das Christentum sich aus dieser Gesellschaft so langsam und sicher verabschiedet, das muss sich wieder ändern. Aber dann werden wir auch wieder Veränderungen in dieser Gesellschaft erleben. Und dann das zuletzt das Wort, was ich sehr liebe, Markus 4, Markus 4, 26 bis 29. Er sagte, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mann Samen auf seinen Acker sät. Dann schläft er und steht wieder auf. Es wird Nacht und wird Tag. Der Samen keimt und wächst und der Mann weiß nicht wie. Die Erde bringt von selbst ihre Frucht. Zuerst den Halm, dann die Ehre, dann das volle Korn in der Ehre. Sobald aber die Frucht reif ist, legt er die Sichel an, denn die Zeit der Ernte ist da. Da hat man so eine graubraune Fläche, haut da den Rasensamen drauf und man weiß nicht wie. Aber irgendwann kann man da mit dem Rasenmäher rüber, weil da was wächst, weil da was entstanden ist. Jesus benutzt dieses simple Bild und sagt, so ist das Reich Gottes. Und um in diesem Bild zu bleiben, unser Job als Christen ist schlicht und ergreifend nicht darüber zu trampeln. Ich verstehe unseren Job als Christen, als Gemeinde, als Pastor hauptsächlich darin zu verhindern, dass Leute was verhindern. Dass Leute über die Sachen rüber trampeln. Denn von selbst, hier steht tatsächlich das Wort automatein, also da, wo wir unser Wort automatisch ableiten, von selbst wächst das Reich Gottes, weil die Herrschaft Gottes eine wirksame Kraft ist in dieser Welt. Es geschieht. Wir müssen aufpassen, dass wir das nicht abreißen mit unseren Händen, mit unseren Hintern und mit unseren scharfen Worten. Da müssen wir aufpassen, dass wir die Dinge nicht zur Seite räumen. Dass wir nicht böse miteinander umgehen. Aber wir müssen nicht machen, dass Gott kommt. Gott kommt. Gott kommt. Das Reich Gottes wächst. Ich habe vorhin vom Römischen Reich geredet. Ich war in Afrika dieses Jahr, das erste und vielleicht auch das letzte Mal, dass ich da gewesen bin. Und wir sind da irgendwie in Hintertupfingen gewesen. Wir sind da mit dem Auto 9 Stunden irgendwie, ich weiß nicht, nach Timbuktu in die Walachei, irgendwie. Also völlig abseits von allem. Ne? 3 Stunden normale Straße, also was heißt normal, ne? So 3 Stunden normale Straße und dann 6 Stunden Schotterpiste ins Nichts. Na? Und dann haben wir irgendwo mitten in diesem Nichts, haben wir einen Jesusfilm gezeigt. In der Sprache dieser Leute. Und haben Leute eingeladen zum Glauben. Und haben an diesem Wochenende, bevor wir abends den Film gezeigt haben, für die, die in den letzten Jahren in diesem Dorf zum Glauben gekommen waren, gab es eine Taufe morgens. Das war vorher alles geklärt, wer da getauft wird und so. Und da musste man wurde alles sehr ernst genommen, wurden nochmal gelehrt und was weiß ich oder so. Ne? Und dann haben wir da eben so 25 Leute in diesem Dorf getauft. Von vielleicht so 400. Weil wir gerade um die Ecke kamen. Und jetzt war endlich mal ein ordentlicher Pastor da. Also ich bin das nicht gewesen, war jemand anders. Ne? Endlich war ein ordentlicher Pastor da und jetzt konnte man die endlich mal taufen. Was man denn so die letzten Jahre so nicht getauft hat. Und die letzten Jahre meint wahrscheinlich so die letzten 2 Jahre. Etwa alle 2 Jahre kommt da einer vorbei. Und abends haben wir diesen Film gezeigt und dann haben wir abends für die Leute gebetet, die auf diesen Film reagiert haben, gesagt, das ist irre, wenn du da sitzt und siehst, dieser Jesus, der ist diesen Leuten wahrscheinlich viel dichter als uns. Seine Lebenskultur, in der er sich bewegt hat, ist so dicht an dem dran, was diese Leute erleben, das ist der Hammer, ist das. Und dann haben wir für Leute gebetet und wir haben spannende Sachen erlebt. Wir haben erlebt, wie Leute, die über Monate hinweg finsterste Albträume hatten, von Albträumen frei wurden. Wir haben erlebt, wie ich habe bei jemandem die Hand aufgelegt auf den Fuß und habe dann unter meiner Hand gemerkt, wie die Knochen sich in diesem Fuß bewegen. Ja, besonders. So, ne? Andrea hat erlebt, wie sie jemand die Hand aufgelegt hat und das Ohr wieder frei wurde. Und das ist nur irgend so ein kleines, jedem von uns total unwichtiges Dorf am Rande des Nichts in einem Land, von dem ein Drittel von euch nicht weiß, wo es liegt. Das ist das Reich Gottes. Das ist das Reich Gottes. Irgendwann werden die Enkel dieser Leute, für die wir gebetet haben, in irgend so ein Dorf in Deutschland kommen. Und werden ihren Weg finden zu unserem Herzen. Denn wir befinden uns schon lange im Römischen Reich. Wir befinden uns in einer weltweiten, gemeinsam beginnenden Kultur. Die Jugendlichen, die wir da erlebt haben in Mosambik, hören exakt dieselben Lieder und gucken sich dieselben Videos an wie unsere Jugendlichen. Deren Eltern hatten eine völlig andere Kultur als wir. Völlig andere Kultur. Aber ihre Jugendlichen sind in exakt derselben Kultur unterwegs wie unsere Jugendlichen. Und das ist Mosambik. Und das passiert weltweit. Wir erleben gerade, wie es so etwas gibt wie ein Reich, das sich über die ganze Welt spannt, das eben, da kann man drüber rumätzen, wie man will. Getrieben vom Kommerz, gefeuert durch die Ölmilliarden und so weiter und so fort. Also ich kann auch alle linken Sprüche jetzt loslassen, die mir dazu einfallen. Ja, aber es geschieht. Es geschieht. Deswegen ist es heute so unglaublich einfach, dass das Evangelium von einer Stadt in die nächste kommt, von einem Dorf in das nächste kommt, von einem Haushalt in das nächste kommt, weil es diese ganzen Barrieren nicht mehr gibt. Du kannst dich der einen Hälfte der Welt auf Chinesisch unterhalten und auf der anderen Hälfte der Welt auf Englisch. Und es funktioniert. Damit hast du 90%, mit denen du reden kannst. Und ist das was, wo wir sagen, oh, wie und was und wo? Nein. Gott lädt ein zu seinem Hochzeitsfest. Der Tisch ist gedeckt. Der Tisch ist gedeckt. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Gott überall in der Welt Tausende Menschen jeden Tag mit seiner Gegenwart heimsucht. Nur Westeuropa, das lassen wir mal. Das finde ich nicht in meiner Bibel. Ich finde in meiner Bibel die Sehnsucht Gottes zu sehen, dass sein Reich wächst. Dass seine gute Herrschaft, dass sein überfließendes Herz Menschen berührt. Das finde ich in meiner Bibel. Und dasselbe will ich hier für Westeuropa erwarten. Sogar für Hamburg. Das will ich für hier erwarten. Ich bete mit uns. Jesus, ich möchte dich bitten, dass all das, was in unseren Herzen an Widerständen ist, dass du das überwindest. Du weißt, wo wir uns viel zu sehr beeindrucken lassen durch die Kultur, in der wir leben. Wir befehlen dir das an und bitten dich, mach uns frei. Die Kultur, die uns beeindrucken soll, das soll die Kultur des Himmels sein. Der Ton des Himmels, der Klang des Himmels. Das Herz, das uns beeindrucken soll, das soll dein Herz sein. Jesus, wir bitten dich für uns, dass wir eine Perspektive haben, die entlang dessen ist, was wir in deinem Wort lesen. Wir bitten dich für die Missionare, die nach Deutschland kommen, dass du ihnen hilfst, hier gute, inspirierende Arbeit zu tun. Herr, wir bitten dich, dass wir uns dir nicht in den Weg stellen, in dem, was du tust. Deine Herrschaft komme, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Amen.